Herzlich willkommen hier zum Online-Kongress Einsamkeit und die Sehnsucht nach Gemeinschaft. Heute haben wir hier den lieben Robin Kaiser zu Gast. Die meisten von euch kennen den Robin auch schon. Und ich stelle ihn trotzdem noch mal kurz vor. Robin hat selbst viel Meditationserfahrung und ist auf der Suche nach der Wahrheit. Also er geht einen Selbsterkenntnisweg und hat auch was in sich gefunden, was er gerne teilen möchte. Es gibt auch viele YouTube-Videos von ihm, die ich sehr empfehlen kann. Er begleitet mich darin jetzt auch schon seit ungefähr 4 Jahren und ja, ich finde die sehr inspirierend und auch tiefgehend. Schaut da ruhig mal rein. Also ich denke, dass sich das lohnt. Genau. Und sonst bietet er auch noch Retreats an mit seiner Gefährtin. Ja. Und zu Beginn, weil ich komme auch aus einer Community, die nennt sich Ehrliches Mitteilen, hätte ich sogar auch Lust, mich hier auch einmal ehrlich mitzuteilen. Dann sind wir ein bisschen präsenter da vielleicht. Wäre das für dich in Ordnung, Robin, wenn ich mich so auf meine Art, also mit dem ehrlichen Mitteilen, mit der Methode einmal kurz ehrlich mitteilen würde?
Ja, ich kenne jetzt diese Methode nicht, aber wenn du den Impuls hast, kannst du das gerne mit in den Raum geben, ja?
Okay. Ehrliches Mitteilen ist eben eine Methode, wie man gut in Kontakt kommt, weil man ehrlich den inneren Zustand mitteilt. Also man erzählt dann nicht, man kommt dann nicht über Geschichten in Kontakt, sondern ja, teilt seine inneren Zustände mit. Wenn ich das so mache, dann da gibt es eben die 3 Ebenen, die Gefühle, den Körper und die Gedankenebene, so dass die Energieebene wird außen vor gelassen und in der Gefühlsebene ist bei mir gerade, ich fühle Freude. Und auf der Körperebene, ich spüre Aufregung und mein Kopf denkt, dass ich mich freue, hier mit Robin zu sein. Genau, das wäre jetzt einmal das ehrliche Mitteilen gewesen.
Ja.
Ja, magst du auch noch was sagen, wie du gerade da bist?
Gelassenheit, Offenheit in einer empfangenen Haltung und einfach sich versuchend darauf einzustellen, wie wir gemeinsam in einen Tanz eintauchen können, diesem Thema gegenüber.
Ja. Ja, Robin, kennst du denn persönlich das Gefühl von Einsamkeit? Und also wenn ja, kannst du gerne etwas dazu sagen. Und als zweite Frage gleich, was ist denn für dich überhaupt Einsamkeit und gibt es da verschiedene Arten von?
Dieses Gefühl ist mir natürlich sehr vertraut. Vor allem früher, wo ich mich sehr entwurzelt gefühlt habe von der normalen Welt, von der Gesellschaft, von dem, wo ich mich aufgehalten habe. Ich hatte immer das Gefühl, in den klassischen Kontexten nicht ganz dazu zu gehören und habe mich auch nicht so integrieren können, wie es andere getan haben. Ich war fast immer schon in dem, dass ich sie beobachtet habe und mich gewundert habe, wie kann man sich so integrieren? Aber das Element dafür ist ja Anpassung. Und da hatte mein System immer einen natürlichen Widerstand, immer eine Abwehrreaktion, sich anderen, einem gesellschaftlichen Ideal oder einer Gruppe so anzupassen, um dazuzugehören. Die Konsequenz davon war, ist, dass ich mich nie wirklich zugehörig gefühlt habe und dementsprechend auch immer auf der Suche gewesen bin, wo denn die Menschen sind, die ähnlich fühlen, ähnlich denken, ähnliche Einsichten haben. Heutzutage hat sich das Gefühl von Einsamkeit sehr gewandelt. Manchmal in subtilen Ebenen kommt es noch durch, wenn, ja, auch mein Erfahrungskontext in dieser Welt im Grunde genommen erschüttert wird. Aber es ist nicht mehr dieses Verlorensein. Es ist sehr schnell, dass ich mich in Momenten der Einsamkeit dann besinne und mitbekomme, warte mal, ich bin gar nicht allein. Es ist ja im Grunde genommen eine Idee aus dem getrennten Bewusstsein, alleine zu sein. Einsamkeit, das Alleine sein, kann entweder in Einsamkeit umschlagen oder ins All-Eins-Sein, wenn wir es aus einem höheren Bewusstsein erfahren. Und in meiner Erfahrung ist das so, dass in dem Moment, wo ich gegenwärtig werde, wo ich mitbekomme, wo ich gerade bin, was gerade um mich herum stattfindet, was gerade auch emotional getriggert ist, in dem Moment hebt es mich aus diesem Gefühlscocktail wieder raus und ich erkenne, okay, das ist einfach nicht die Wahrheit.
Ja, schön. Das bedeutet auch, wenn man alleine ist, dann braucht man, also gibt's verschiedene Zustände. Entweder man fühlt sich darin etwas verloren und einsam, oder man ist alleine und kann wahrnehmen, dass man ja auch mit allem verbunden ist, obwohl jetzt kein weiterer Mensch da ist.
Ich meine mal, dass wir sehr einsam sein können, wenn wir unter Menschen sind. Dass es mir auch immer wieder so gegangen ist, gerade früher, dass wenn ich, ja, unter Menschen, gerade wenn viele Menschen da sind, die sich nur oberflächlich begegnen, dann ist ein tiefes Gefühl von Einsamkeit da. Obwohl Menschen da sind, obwohl Begegnung da ist. Und nach meiner Erfahrung ist es so, dass wenn ich alleine bin und mich ganz tief in das Alleine sein fallen lassen, dann ist es überhaupt kein Raum von Einsamkeit, sondern so ein tiefer Raum von Verbundenheit, von mit mir sein. Das ist im Grunde genommen ganz, ganz weit weg von Einsamkeit. Also Einsamkeit hat nichts damit zu tun, ob man gerade in Begegnung oder alleine ist. Das hat wirklich mit der Ebene im Bewusstsein zu tun, wo wir uns zugehörig empfinden oder nicht, wo wir mit uns verbunden sind oder nicht.
Das heißt, es kommt eben auf den Ort drauf an, wo man ist und welche Menschen da sind und wie es möglich ist, auch wie tief es möglich ist, dort in Kontakt zu gehen. Ich denke, das hat auch was mit Ehrlichkeit zu tun und wie tief sich diese Menschen selbst begegnen und daran interessiert sind. Und du hast auch davon gesprochen, sich in die Einsamkeit fallen zu lassen. Aber da kam mir so die Frage, könnte das auch problematisch sein? Also für Menschen, die halt relativ stark traumatisiert sind. Und man könnte ja fast sagen, dass jeder bis zum gewissen Grad Entwicklungstraumata erlebt hat. Also wann ist es denn gut, sich in diese Einsamkeit fallen zu lassen? Und wann wäre es eher wichtig, da doch noch einen anderen Weg zu finden?
Ich würde erstmal schon schauen, dass man bis zu einem gewissen Grad in die Konfrontation geht. In das Eintauchen, ne, wenn die Angst hochkommt, nicht die Vermeidungsstrategie zu fahren, sondern sich reinfallen zu lassen. Jetzt gibt es einige Fälle von wirklich tiefen Geburtstraumata, frühkindlichen Traumata, wo eine gewisse professionelle Begleitung wichtig ist. Da würde ich nicht ohne Begleitung sagen, okay, stürz dich in deine Einsamkeit oder konfrontiere dich mit deiner Angst auf ganz intensive Weise, sondern auch da zu schauen, wie tief kann ich gehen und ab wann findet diese Grad, also im Grunde genommen ist es ja immer eine Gratwanderung zwischen Retraumatisierung und Heilung. Heilung ist der erste Schritt in Richtung Retraumatisierung. Aber dann wird es nicht in eine Retraumatisierung gelenkt, sondern man bekommt mit, dass man jetzt für sich da sein kann, dass man sich den Raum schenken kann, den Heilraum, dass man ganz anders mit der Situation umgehen kann als früher. Aber im Grunde genommen ist der erste Schritt in Richtung Heilung, die Wunde anzuschauen, der Wunde entgegenzugehen und die Pflaster abzureißen und zu sehen, was ist da. Also man darf da gerade bei Traumatisierung ein Fingerspitzengefühl ausbilden, wie tief kann ich gehen, wann findet eine Wiederholung eines Retraumatisierungszyklus statt und wann geht es in Richtung Heilung.
Könnte man auch davon sprechen, dass es wichtig ist, auch ein Teil wie so im Erwachsenenbewusstsein zu bleiben, weil es gibt ja schon, die frühen Verletzungen waren ja meistens in der Kindheit. Und dann kann es ja auch sein, dass halt wieder sehr intensive Gefühle kommen, die damals nicht verarbeitet werden konnten, weil es da nicht die Kapazität gab. Und heute als Erwachsener kann man sich die wieder eben anschauen, die Gefühle. Und ich denke, da ist es dann wichtig, eben wie du gesagt hast, bis zum gewissen Grad zu gehen, aber dann halt sich nicht damit zu identifizieren, sondern wie so in der Erwachsenenperspektive zu bleiben. Heute, es war damals und halt immer im Jetzt zu bleiben. Heute bin ich erwachsen, ich kann es heute mit begleiten. auch innerlich dann.
Genau, auch dort würde ich sagen, ein Wechsel, ein dynamisches Hin- und Herfließen zwischen dem kindlichen Aspekt, der gerade in einer Retraumatisierung ist, und dem erwachsenen Aspekt, der das begleiten kann. Wenn der erwachsene Aspekt zu präsent ist, können wir nicht in den kindlichen Aspekt ganz rein, um den emotionalen Gehalt rauszubringen. Wenn das Kindliche zu stark da ist, können wir den Prozess in uns nicht begleiten. Also auch dort wieder ein heilsames Hin- und Herpendeln. Man kann sich auch einfach einen Zeitraum geben und sagen, okay, für die nächste halbe Stunde lasse ich mich mal ganz tief fallen in einen Prozess, wo ich mir bestimmte Dinge anschaue. Und dann dem Timer entsprechend, ab dann wechsle ich wieder ins Wachbewusstsein, schaue wieder aus einer Adlerperspektive drauf, hol mich wieder dort raus. Und je öfter wir dieses Hin- und Herpendeln zwischen, ne, dem frühkindlichen Anteil, dem Erwachsenenanteil lernen, desto leichter integrieren sich dann auch die Erfahrungen von damals.
Dann sind die nicht mehr so getrennt, sondern dann wird es mehr zu einem wieder.
Genau, ja.
Und denkst du denn, dass es sinnvoll ist, alle Gefühle zu fühlen? Also geht es dann darum zu verstehen oder geht es ums Fühlen oder ist es eine Mischung davon?
Ich würde gar nicht zwischen Verstehen und Fühlen trennen. Für mich ist eine Einsicht in ein Gefühl, eine Erkenntnis, ein Durchdringen eines Fühlens. In dem Moment, wo ich ein Gefühl erkenne, fühle ich es bereits. Es ist keine Distanz dazu da. Ich würde immer sagen, lass dich reinfallen. Geh so tief, bis du das Gefühl hast, vom Gefühl übernommen zu werden, dass nicht mehr du da bist, sondern nur noch das Gefühl als reine Empfindung, bis dein Bewusstsein ganz davon absorbiert ist. Und in dem Moment hol dich wieder raus. Aber es ist, wie gesagt, ein Hin- und Herpendeln. Wir haben das früher nicht gekonnt, dass wir uns wieder rausholen. Diese Fähigkeit ist vor allem bei einer Traumatisierung nicht gegeben. Da fällt man rein und fällt tiefer und tiefer und tiefer, weil es irgendwann überhaupt nicht mehr, wo oben und unten ist, verliert sich vollkommen im Gefühl. Da ist es dann wichtig, eine Beobachterinstanz zu installieren. Aber um durch ein Trauma wirklich durchzugehen, deswegen ist gerade bei Traumatisierung so eine professionelle Hilfe und Unterstützung so notwendig, braucht es den Rahmen, das Gehaltensein, damit man in sich in die Tiefenebene kommt, wo man genau diesen Punkt berührt. Wenn man noch ein Stück weit im Beobachter ist, kann man sich nicht hineinfallen lassen. Und das ist, ja, also meine liebste Sanyo sagt immer, steck dein Kopf in den Rachen des Dämons. Das ist ein heftiges Bild für: Konfrontiere dich ganz radikal mit dem, was dir am meisten Angst macht. Mit genau dem Gefühl. Und bei einer Traumatisierung würde ich sagen, tu es, aber schaff dir den Rahmen, damit du wieder rauskommst.
Ja, das ist ganz wichtig. Sonst wäre es nicht heilsam.
Ja.
Wenn man darin versinken würde, dann ist es, wie gesagt, eine Wiederholung, wie du es vorher auch gesagt hast. Genau. Und denkst du, dass das für jedes Gefühl gilt? Weil zum Beispiel Angst, da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen. Manche sagen, Angst wäre gar kein Gefühl, sondern Körperzustand mit Gedanken, die diese Angst erzeugen. Und dann gibt es auch den Rat, die Angst nicht zu fühlen, sondern erst den Körper zu bewegen, weil dann gesagt wird, ja, darin kann man nichts lösen. Und wenn man den Körper bewegt, kommt man eben aus der Angst, aus der Erstarrung wieder raus und ist dann wieder reguliert. Und ich frage mich manchmal, wie weit, also ich bin mir da selber noch nicht ganz klar, wie weit ist es jetzt gut, Angst zu fühlen? Was sagst du denn dazu?
Ja. Ich würde gerne ein bisschen was dazu sagen, was in meiner Welt Gefühle eigentlich sind. Im Grunde genommen würde ich meinen, das ist eine körperliche Reaktion auf einen bestimmten mentalen Impuls ist. Also wir haben einen Gedanke und der Körper spiegelt uns diesen Gedanken in Form eines Gefühls. Das heißt, Wenn wir etwas fühlen, dürfen wir es immer zurückverfolgen. Was ist gerade geistig in mir aufgekommen? Was habe ich gerade gedacht? Welcher Gedanke könnte mit diesem Gefühl verknüpft sein? Und natürlich, Gefühle sind etwas, also der Emotionalkörper ist etwas, der ganz dicht am physischen Körper liegt. Das ist der Körper, der fast schon physisch ist. Wenn wir den Körper bewegen, verändert sich das Gefühl. Schwingungsmäßig ist Emotionalkörper und physischer Körper ganz, ganz dicht beieinander. Und ich würde immer dort ansetzen, was gedanklich Initiationszündung für ein gewisses Gefühl ist. Gefühle im Grunde genommen nur als Navigationssystem zu verwenden. Es geht nicht um die Gefühle selbst, sondern die Gefühle sind Mittel zum Zweck, um uns auf etwas aufmerksam zu machen. Wenn wir auf der Ebene der Gefühle hängen bleiben, uns nur um die Gefühle drehen, kommen wir nicht weiter. Und der weitere Schritt wäre eben zu erkennen, was in unserem Bewusstsein stattgefunden hat, was dieses Gefühl auslöst. Also Gefühle mehr, ich sag mal, in ihrer wahren Funktion wahrzunehmen, durch sie hindurchzugehen, alles das auszuschöpfen, was in einem emotionalen Spektrum drin ist und sich dann wieder daraus hochzuheben.
Und das bedeutet auch, dass man die Gedanken erforscht. Dann, wenn du sagst, der Geist, also an sich haben wir ja Gedanken, die das Gefühl erzeugen. Und es kann ja auch sein, dass diese Gedanken unbewusst sind. Also wie schafft man das dann, wenn man die gerade gar nicht so bewusst hat, die dann, wie geht dieses Erforschen?
In dem Moment, wo wir in einen emotionalen Strom eintauchen, vertieft sich ja unser Bewusstsein. Da bekommen wir ja auch die Impulse mit, die wir im Geist vielleicht denken, als Grundglaubenssatz, die wir aber nicht bewusst mitbekommen. Das heißt, Gefühle sind eine Vertiefungsreise unseres Bewusstseins. In dem Moment, wo wir ganz tief fühlen, können wir auch ganz tief gedankliche Strömungen, mentale Impulse wahrnehmen. Und dadurch wird es deutlicher, wird es beleuchtet, was auch gedanklich mental stattfindet. Ich habe immer das Gefühl, dass ein Gefühl eine sehr verdichtete, komprimierte Energieform ist. Und je tiefer ich mich in eine Energiefrequenz eines Gefühls fallen lasse, desto mehr werden Informationen auch übertragen. Und wenn die Übertragung vollständig stattgefunden hat, dann ebbt das Gefühl ab. Es wird stiller, es wird ruhiger. Grundsätzlich ist ja diese Dynamik, dass wir lernen dürfen, von den groben, lauten Gefühlen den Gefühlsstrom immer subtiler werden zu lassen. Den Aggregatzustand unserer Gefühle vom groben, lauten, intensiven, expressiven immer stiller werden zu lassen, weil in der Ruhigstellung oder der Beruhigung des Emotionalkörpers dann der nächste Schritt in unserem Bewusstsein wartet.
Ja, spannend. Und was denkst du, hat Scham und Schuld, wie spielt das so mit rein? An sich sind es ja dann auch Gefühle, die von Gedanken erzeugt werden. Und würdest du sagen, dass die auch so mit Einsamkeit zu tun haben? Also dass man sich eben durch Scham und Schuld auch trennt, also in diese in eine Trennung geht und dann auch in der Einsamkeit landet?
Ja, wenn wir uns durch unser Leben bewegen mit dem Grundgefühl von Scham und Schuld, dann können wir uns natürlich nirgendwo zugehörig empfinden. Das ist etwas, was im Grunde genommen, ich würde es noch existenzieller anordnen als auf der Ebene der Gefühle. Schuld, existenziell betrachtet, ist die Empfindung, getrennt zu existieren. Und jedes Ego-Bewusstsein hat im Innersten Schuld. Und Schuld wechselt dann immer zwischen Scham und Schuld hin und her. Und da sind wir auf einer Ebene, die wirklich das Grundgefühl, die Grundgestimmtheit der getrennten Existenz bildet. In dem Moment, wo wir das wahrnehmen, sind wir schon im ersten Schritt, daraus zu kommen. Wenn wir im Miteinander mit Menschen sind, dann würde ich mal meinen, dass ja, das Gefühlsspektrum von Scham und Schuld schon eines der ersten Dinge sind, die auftauchen können und einfach eine Trennlinie ziehen können. Und zurückzuführen ist das immer auf das, wofür ich mich in mir schuldig fühle, das, wofür ich mich, ja, wo Scham und Schuld in mir aktiv sind. Und die Nähe zu mir selbst, die Auflösung meiner Schuldmuster, meiner Trennungsideen, für mich hat Schuld auch immer mit Urteil zu tun. Also wir teilen etwas und sind dann schuldig dem Teil gegenüber, den wir abgetrennt haben. Ja, wenn wir eines wählen und etwas anderes nicht wählen, trennen wir uns von dem Nichtgewählten ab und das Nichtgewählte ist unsere Schuld. Wenn wir das wieder zurückholen, wieder integrieren, dann kommen wir uns dabei so nahe, dass wir dann auch die Nähe zu anderem im Leben zulassen können. Und dadurch wird jedes Gefühl von Einsamkeit dann weggeschmolzen, möchte ich sagen.
Hört sich schön an. Du hast ja gesagt, der erste Schritt ist es, das so wahrzunehmen. Und infolgedessen hast du dann noch beschrieben, dass man was ausschließt und es darum geht, auch zu erkennen, was beurteile ich jetzt als negativ oder falsch und das wieso zu integrieren. Und würdest du das sagen, das ist dann der zweite Schritt oder gibt es da eine Schritt-für-Schritt-Anleitung oder ist es auch ein bisschen individuell, wie man das auflösen kann?
Ich würde immer bei mir selbst beginnen und ganz tief in mich reinschauen, was ist gerade der wundeste Punkt, was ist am meisten aufgerissen, wo ist die meiste emotionale Ladung drin. Der Punkt ist im Grunde genommen nicht zu übersehen, wenn wir wirklich reingehen. Es hat was mit Selbstehrlichkeit zu tun und in dem Moment, wo das auftaucht, ist das das Tor, um den ersten Schritt zu vollziehen, um die erste Schwelle zu übertreten. Danach wandelt sich das Gefühl, das innere Milieu, das innere Wetter wird anders. Wir werden mitbekommen, in dem Moment, wo der erste gröbste Knoten gelöst ist, tauchen vielleicht weitere andere auf, aber die sind in ihrer Substanz oder Konsistenz gar nicht mehr so fest oder so tragen eine solche emotionale, energetische Ladung. Ich würde kein 12-Schritte-Programm empfehlen. Gerade bei der inneren Arbeit, bei der Traumaarbeit würde ich ganz individualisiert vorgehen, ganz genau schauen, wie kann ich mir einen Energieraum schaffen, in dem das Innerste, was sich in irgendeiner Form abgetrennt hat, was sich dissoziiert erfährt, wie das wieder aufgehen kann, wie das aufatmen kann. Ich würde auch immer mit dem Körper und mit dem Atem zusammenarbeiten, um wirklich die Grundlage auf der physischen Ebene zu klären, in der unser Bewusstsein dann Heimat finden kann. Ganz häufig bei Traumatisierung oder Dissoziierung ist es so, dass wir gar nicht richtig im Körper sind, dass wir den Körper gar nicht richtig bewohnen oder beleben. Und als ersten Schritt würde ich dann immer auf der Körperebene beginnen, um zu schauen, wie komme ich wieder richtig in den Körper. Und von dort aus dann die nächsten Schritte. Ich habe das Bild, dass wir einen multidimensionalen Körper haben. Ich mag das kurz aufzählen, den Niedrigschwingendste ist der physische Körper, der etwas höher schwingende ist der emotionale Körper, dann kommt der Geist- oder Mentalkörper, dann kommt der Energie- oder Prana-Körper und zum Schluss der Lichtkörper. Und ich würde schauen, dass man systematisch von unten nach oben durch diese Körper geht. Natürlich ist es spannend, sich gleich mit dem Bewusstsein in den Lichtkörper zu versetzen und dort die höheren Energien zu kosten. Aber gerade wenn Traumatisierung oder Ähnliches vorliegt, würde ich immer von unten nach oben beginnen.
Und der erste Körper ist dann der physische Körper.
Genau.
Und als Beispiel, wie man da dann das Bewusstsein da mehr rein inkarniert, denkst du, so Sport hilft, wahrscheinlich auch Bewegung oder auch TAE, von dem ich gesprochen habe, durch das ist ja auch ein körperbasierter Ansatz, wo man eben erkunden kann, welche Stressmuster hat mein Körper. Und dann ist es so spannend, weil der Körper hat ja eine eigene Weisheit, so der ist ja auch sehr fähig in Selbstheilung und der hat dann einen natürlichen, findet wie so einen natürlichen Weg, den Stress zu entlassen. Und du hast auch gesagt, durch den Atem. Also das sind ja jetzt so drei Wege. Und durch den Atem, das habe ich noch nicht ganz verstanden, wie du das meinst. Also ich kenne Atemmeditation, auch angeleitete, die ich auch gut finde. Und wie meinst du das denn genau, dass man mit dem Atem noch sich seinem Körper bewusster wird und da auch Dinge lösen kann?
Der Atem ist im Grunde genommen eine Brücke zwischen den verschiedenen Körpern. Wir können durch den Atem auch Energie bewegen und uns bewusst in den Prana-Körper versetzen, beispielsweise über eine Form der Prana-Atmung. Wenn wir uns den Atem im physischen Körper anschauen, diesen vertiefen, dann schaffen wir sofort einen Fokuspunkt im Bewusstsein. Wir können nicht tief atmen, ohne dass uns der Atem bewusst ist. Wenn wir flach atmen, dann können wir das unbewusst tun. Sobald wir den Atem vertiefen, braucht es Bewusstheit dafür, um das stattfinden zu lassen. Das heißt, der Atem ist im Grunde genommen ein Mittel, ein Werkzeug für das erhöhte Körperbewusstsein, um den Körper wieder richtig spüren zu können. Wir können den Atem so durch den Körper fließen lassen, dass wir uns gewahr werden, der Arme, der Beine. Wir können in bestimmte Körperteile hineinatmen. Wir können sie energetisch aufatmen, indem wir uns beispielsweise auf einen Punkt konzentrieren. Anbieten würde sich das Herzzentrum, aber auch andere Zentren. Du kannst dich aufs dritte Auge oder aufs Herz konzentrieren und diese Punkte energetisch durch die Atmung aktivieren, entspannen oder aufatmen. Je nachdem, ob wir uns auf das Ein- oder Ausatmen konzentrieren, hat das andere Effekte. Das Ausatmen hat mit Entspannung zu tun. Also wenn wir den physischen Körper entspannen wollen, vielleicht im Bauchbereich, weil sich emotional was angelagert hat, dann konzentrieren wir uns auf die lange Ausatmung, während wir mit dem Bewusstsein im Bauch sind. Wenn wir eher etwas aktivieren wollen, wenn wir Energie reinpumpen wollen über die Atmung, dann konzentrieren wir uns hauptsächlich auf das Einatmen. Das wäre eine Methode über den Atem, den, ja, im Grunde genommen das Körperbewusstsein zu schulen, zu intensivieren und den Körper wieder ganz zu beheimaten.
Und wirkt dann der Effekt langfristig? Oder ist es so, dass man es dann wiederholen braucht und das nicht an die Wurzel geht?
Ja, das ist eine ganz grundsätzliche Frage und das kann man nicht pauschalisieren. Je nachdem, wie konsequent und reif das Bewusstsein für Heilung ist, wird es langfristig wirken. Es kann aber auch immer sein, dass die Wirkung nur momentan ist. Das hängt in den allermeisten Fällen aber nicht von der Technik ab, sondern von dem, wenn das Bewusstsein in seiner Traumatisierung noch etwas zu lernen hat, dann wird es weitere Kreisläufe brauchen. Wenn ein Lernen, ein Erkennen, ein Durchschreiten vollzogen ist, dann wird man eine Technik anwenden und sie wird auch langfristig einen anderen Bewusstseinszustand halten können. Das hat wirklich etwas damit zu tun, ich möchte sagen, wie sehr man das, was man in einer Traumatisierung oder einem schweren Ereignis erkennen oder lernen wollte, wie sehr man das ausgeschöpft hat.
Ah, okay, und da komme ich auch zu der Frage, wieso gibt das überhaupt Leid? Also, weil wenn man in so Einsamkeit, Scham und Schuld drin ist, oder Wut und Trauer, ist man ja schon abgetrennt und fühlt sich einsam und da der Mensch, der leidet da ja auch. Und ja, klar, man kann sagen, es gibt halt verschiedene Lernerfahrungen oder ich kenne auch die Theorie, dass wir eben Karma mitbringen. Und die Seele möchte was lernen, es ist dann auch keine Bestrafung. Und wir machen bestimmte Erfahrungen in der Kindheit, in der Jugend. Und dann trägt sich das Muster fort, wenn man es sich nicht anschaut und es sich nicht bewusst macht und nicht daraus lernt. Und so, es gibt ja auch, ja, das Leben möchte sich selbst erfahren und so. Aber manchmal dachte ich mir schon, wo ich so in tiefem Schmerz war oder halt auch in sehr starker Wut, warum das Ganze? Also, wenn sich das Leben selbst, warum muss ich, braucht sich jetzt das Leben durch mich selbst erfahren? Also, ja, was
Ja.
würdest du dazu sagen?
Ja. Weißt du, wenn mir 100 Menschen die Frage stellen würden, wofür gibt es Leiden, würde ich 100 verschiedene Antworten geben, weil ich die Antwort auf das Energiesystem meines Gegenübers einstellen würde. Es gibt Ebenen, wo es wichtig ist, durch das Leiden zu lernen. Wobei Leid nicht notwendigerweise fürs Lernen da sein muss. Es kann auch andere Ebenen bedienen. In dem Moment, wo wir zutiefst etwas erkennen, löst sich die Leidensschale ab, löst sich dieser Erfahrungsraum ab. Im Grunde genommen schaut die Seele mit vollkommen anderen Augen auf das, was wir als Leid betrachten. Aus seelischer Perspektive ist so viel so losgelöster, so freier, so wertneutraler. Und ich würde auf deine Frage hin vielleicht gerne zwischen Schmerz und Leid differenzieren. Leid ist das, was wir in Reaktion auf einen Schmerz in uns hervorrufen. Schmerzen auf diesem Planeten sind nicht zu umgehen. Dass wir irgendwie Schmerzen erleben im physischen, aber auch im emotionalen, kann etwas schmerzen. Das ist vollkommen natürlich und vollkommen in der Ordnung. Sobald wir Schmerz spüren, ist es eine Erfahrung, die uns in irgendeiner Weise bereichert, uns beschenkt. Leiden ist, wenn wir mit unseren eigenen Gedanken auf ein Gefühl reagieren, ein Gefühl in eine Geschichte wandeln und uns diese Geschichte immer wieder innerlich vorbeten. Warum ich? Warum musste mir das geschehen? Jetzt ist schon wieder das. Und dann wird eine Leidensgeschichte aus etwas. In dem Moment, wo wir das mit unserem Bewusstsein durchdringen, wo wir wieder in die Gegenwart kommen, lösen sich die Geschichten auf, löst sich das Leid auf. Es kann sein, dass immer noch Schmerz da ist. Es kann sein, dass immer noch, ja, eine schwer zu benennende Grundempfindung von, ja, einfach Trauer oder Verlorenheit da ist als Schmerz. Aber dieser Schmerz wird so tief gefühlt, dass er fast schon schön sein kann. Wenn wir einen Widerstand vor einem Schmerz haben, machen wir eine Leidensgeschichte daraus. Wenn wir einen Schmerz ablehnen, dann erschaffen wir Leid dadurch. Wenn wir einen Schmerz annehmen, ihn ganz tief fühlen, ihn ganz tief in unser Herz sinken lassen, dann kann auch dieser Erfahrungs Facette sehr schön sein.
Ja, das kann ich so voll gut verstehen und nachvollziehen. Und gleichzeitig kam mir aber auch der Gedanke, das ist halt wie so ein Ideal. Ja, ich nehme jetzt meinen Schmerz an, meine Trauer, meine Wut. Aber ich denke an sich, dass es auch natürlich ist, dass wir wie so einen Anteil haben, der trotzdem nicht möchte, dass es da ist. Also dann kann man es in der Theorie sagen, ja, du brauchst es halt annehmen. Und ich kenne das jetzt auch selber, zum Beispiel, wenn ich Wut fühle, dass ich halt bemerke, da ist ein Teil, der will die halt gar nicht haben. Oder auch Unsicherheit oder Angst. Dann, da ist ja schon ein Teil, der möchte das ablehnen. Und ist es dann auch wichtig, wahrscheinlich diesen Teil liebevoll wahrzunehmen, der das dann gerade nicht da haben möchte?
Ja, es ist vollkommen in Ordnung, dass es diesen Teil gibt, dass er sich ausdrückt. Wichtig ist einfach, dass er nicht die Alleinherrschaft im Körpersystem für sich übernehmen möchte, dass er nicht die Zügel in die Hand bekommt. Der darf, ne, seine Story weiter auf die Welt projizieren oder auf den Körper projizieren und immer wieder sagen, nein, das will ich nicht und es sollte doch anders sein und ich müsste doch schon weiter sein in meiner Entwicklung und, was auch immer da kommt als Geschichte. Der darf sein Lied singen und wir dürfen seinem Lied auch zuhören. Wichtig ist, dass dieses Lied nicht über unser Leben entscheidet. Das ist der entscheidende Schlüssel.
Man könnte auch sagen, dass man sich nicht nur damit identifiziert, sondern das halt wie so wahrnimmt und dem zuhört, aber eben noch präsent bleibt, so mehr in seiner Mitte oder Worin würdest du oder wie genau würdest du das sagen?
Es gibt ja so eine selbstverstärkende Tendenz in unserem Bewusstsein. Wenn wir ärgerlich sind, reagieren wir mit Ärger auf unseren Ärger. Es macht alles nur Ärger. Wenn wir in Angst sind, reagieren wir mit Angst auf unsere Angst. Ein Vicious Circle, ein Teufelskreis aktiviert sich. In dem Moment, wo wir in Leichtigkeit, in Heiterkeit, in Amüsiertheit darauf reagieren, darauf schauen, denken so, okay, das schon wieder. Es wie einen alten Gast betrachten, der uns wieder besuchen kommt und wo wir sagen, ja, wir haben heute keine Zeit, bitte bleib draußen. So diese Art des inneren Umgangs verändern, dass wir nicht mit der gleichen Energie auf die gleiche Energie reagieren, sondern schauen, dass wir das in eine offene und weite innere Atmosphäre fallen lassen. Akzeptanz wäre meistens zu viel. Na, das wäre meistens ein zu großer Schritt. Erst einmal zu sagen, okay, das ist da und ich kriege auch mit, dass ich es nicht haben möchte, aber ich reagiere nicht in der gleichen Energie darauf, wie es sich sowieso schon zeigt. Das ist vielleicht so ein erster Schritt, ja.
Ja, hört sich schön an. Und denkst du, dass es halt verschiedene Methoden gibt, mit Trauma und Einsamkeit umzugehen? Und hast du da wie so für dich eine gefunden, die dir am besten gefällt? Oder machst du das so methodenfrei und aus dem Moment heraus?
Ich mache sehr viel nach dem Fließprinzip, intuitiv. Und mein Körper hat da eigene Dinge entwickelt, auch Energie loszulassen. Ich habe zum Beispiel früher, du hattest Sport angesprochen, viel Emotional Release über den Sport rausgelassen. Das hat mir sehr geholfen, mich vor allem früher zu stabilisieren. Heute gibt es gar nicht mehr so sehr die Ladungen, die sich dann im Sport entladen müssten. Grundsätzlich würde ich immer schauen, wie ist ein Organismus aufgestellt? Wo ist der Schwerpunkt? Erfährt sich ein Mensch hauptsächlich im physischen Körper, würde ich erstmal über physische Methoden gehen. Wenn ein Mensch sehr in emotionalen Bezügen lebt, würde ich dort ansetzen. Je nachdem, ne, ein Mensch, der sehr im Mentalkörper ist, würde ich auch dort ansetzen, im Mentalbereich. Und von dort sich weiter in die anderen Körper vorarbeiten. Das Ziel ist ja, ich hatte diese fünf Körper genannt, dass wir lernen, bewusst in jedem Körper anwesend zu sein. Dass wir uns nicht nur in einer Ebene, einer Schicht unserer selbst erfahren, sondern in jeder anderen auch. Dann ist das Bewusstsein aus seinem Trennungstraum erwacht. Und ich würde da keine festgelegte Methode irgendwie vorschlagen, sondern wirklich schauen, wo steht jemand, was bringt er mit energetisch als Schwerpunkt und wie kann ich das, was da ist, aufnehmen und transformieren.
Hört sich sehr schön an, als würdest du dann den Menschen da abholen wollen, wo er halt gerade ist. Und dann ist es ja auch sehr individuell, was dann in dem Moment gerade stimmig ist und das Richtige. Und das kann sich ja dann auch verändern mit der Zeit. Also wenn eine Transformation passiert ist, dann kann man ja das nächste Mal dann woanders ansetzen.
Ja, natürlich, natürlich.
Ja, ich habe noch so eine persönliche Frage. Aber ich weiß gar nicht, ob das das Interview sprengt. So, das ist was in mir noch nicht ganz gelöst ist. Darf ich dich das auch fragen?
Natürlich, klar.
Okay. Also ich warte kurz. Ich trinke auch mal einen Schluck. Ich habe so in meiner Biografie viel Mobbing erfahren. Und dadurch haben sich dann verschiedene Themen weiterentwickelt. Und ich würde auch sagen, so von meinem Elternhaus wurde ich nicht richtig gehalten, so von meinen Bezugspersonen. Und ich musste früh alleine mit ganz viel klarkommen. Und ich frage mich so, was war der Sinn dahinter? Ist es jetzt, weil ich selber in einem früheren Leben mal andere Menschen ausgeschlossen habe? und dann lernen wollte, dass man das, dass es halt schädlich ist, das zu machen. Oder, also einfach, was würdest du da intuitiv dazu sagen? Ich bin nur neugierig auf das, was du wahrnimmst, genau.
Ich würde in deinem Fall die überinkarnative Perspektive erstmal weglassen, mir du nur dieses Leben erstmal anschauen und schauen, was hat es dir gebracht, dass du dich nicht an diese Gesellschaft angepasst hast, dass du immer Außenseiter gewesen bist, dass du nie ganz dazugehört hast. Was haben andere Menschen beneidet, was du konntest, was du gesehen hast, was sie in ihrem Neid als Mobbing ausgedrückt haben? Ne, was ich würde erstmal ressourcenorientiert beginnen und schauen, was ist die Stärke, die du mitgebracht hast, ganz du selbst zu sein, dich nicht anzupassen und dadurch gesellschaftlich immer außen vor zu sein. Mobbing hat immer etwas mit Andersartigkeit zu tun. Und wenn wir vielleicht auf diese Erde kommen und Erfahrungssignaturen aus anderen Dimensionen mitbringen, vielleicht auch gar nicht von dieser Erde kommen, sondern andere Sternensaatgene in sich tragen, ne? Dann ist das manchmal sehr schwer kompatibel mit den Menschen, die nur das irdisch-menschliche kennen. Vielleicht ist so etwas bei dir mit drinnen, mit einfließend. Und ich würde wirklich schauen, dass du dem, was auch immer stattgefunden hat in den Mobbingräumen, dass du denen absolut keine Macht mehr über dein Bewusstsein gibst. Das ist etwas, das hast du erfahren. Das wurde dir zuteil als ein Spiegel von, du gehörst nicht dazu. Du bist anders in irgendeiner Weise. Und das Schöne ist, dass du dir die Andersartigkeit bewahrt hast. Wenn du so gewesen geworden wärst, ich sag mal so, wenn du durch das Mobbing gebrochen wärst, dich angepasst hättest, dann würde ich mir mehr Sorgen machen. Dadurch, dass das nicht der Fall ist, dass du selbst bist, gibt es natürlich Spannungsfelder mit der alten Welt, mit Menschen, die sagen, so und so müsste man sein und so müsste man denken und wirken und wie auch immer. Dadurch, dass du da nicht mit rein absorbiert worden bist, hast du dich bewahren können und kannst diese ureigene Individualität jetzt der Welt wieder zurückschenken. Vielleicht brauchen gerade die, die dich früher gemobbt haben, jetzt deine Unterstützung, die du aus dir generieren kannst, weil du dich nicht in ihr Gesellschaftssystem hast mit reinziehen lassen.
Ja, das berührt mich voll, was du sagst. Ja, kann ich so mitgehen. Und ich habe da auch ein bisschen drüber nachgedacht und ja, hat sich sehr schön angefühlt, so das so zuzuhören. Und bringt auch wie so eine Erleichterung gerade in mir. Ja. Ja, danke dir. Ja, ist auch so spannend halt den Weg. Dann war ich ja auch sehr in der Einsamkeit, also in meinem Leben. Ich habe mich schon viel einsam gefühlt. Und da ist gerade auch eine Berührtheit da, dass es eben ja heute anders ist. Also heute kann ich mir die Menschen mehr aussuchen, mit denen ich Zeit verbringen möchte. Und da, ja, was mich auch berührt hat, war, dass ich eben dem keine Macht mehr gebe. Das ist passiert und es hatte seinen Sinn. Sonst wäre es halt nicht passiert. Und dass ich wie so mich mein Bewusstsein auch daraus zurückziehe, weil teilweise dachte ich so, das hängt da noch, manchmal hängt es da noch ein bisschen. Genau.
Und weißt du, vielleicht hat deine Seele auch diese Szenarien mit initialisiert, damit du nie Teil einer verkommenen Gesellschaft wirst, damit du nie Teil einer, ne, eines Stroms, einer Gruppierung wirst. Die hat schon früh dafür gesorgt, dass du am Rande bleibst, dass die ganzen Prägungen, die die anderen, die im Mainstream schwimmen, reinbekommen haben, dass das gar nicht auf dich zutrifft. Ja. Also heute wollen wir gar nicht mehr Teil von den Menschen
Ja, das
sein.
stimmt, ja.
Ne? Früher war das anders, wir wussten es nicht besser. Und ja, dadurch meine ich mal, dass du dir hast etwas bewahren können, dass du früh aus den sozialen Bezügen rausgeschmissen wurdest.
Ja, voll, total, weil ich wollte dann auch nicht mehr dazu gehören.
Genau.
Es ist mir dann auch leicht gefallen, so zu hinterfragen und mehr Dinge kritisch zu sehen. Weil wir haben hier einen natürlichen Anpassungstrieb, könnte man sagen, weil wir sind Säugetiere und als Menschen von der Evolution her gesehen überleben wir ja in Gruppen. Das heißt, dieses dazugehören wollen ist ja auf eine gewisse Art sehr natürlich. Und ja.
Ja, und heute im Erwachsenenalter kannst du wirklich sagen, oh Gott sei Dank gehöre ich da nicht mehr dazu. Gott sei Dank bin ich da kein Teil davon.
Ja, das
Und
stimmt.
war nie ein Teil davon. Also das
Ja.
heißt, das, was früher der Schmerz war, kann heute in eine Erleichterung und Dankbarkeit gewandelt werden, dass du sagst, wow, gut kann ich meinen Weg gehen, gut habe ich diesen Anpassungsprogramm nicht in mir Raum gegeben und kann heute ganz bewusst wählen, wie ich mein Leben gestalten möchte, mit welchen Menschen ich zusammen sein möchte oder nicht. Und immer zu schauen, was ist der positive Aspekt, was ist das Geschenk in dem?
Ja, hört sich richtig schön an. Danke dir. Hat mir auch geholfen, hilft mir auch auf meinem Weg. Danke.
Gerne.
Ja, und wir haben ja das Thema Einsamkeit und die Sehnsucht nach Gemeinschaft. Und in dem Wort Sehnsucht, da steckt ja auch Suchen drin. Also was denkst du, suchen wir in Gemeinschaften?
Letztlich uns selbst, würde ich sagen. Wir suchen in allem nur uns selbst, auch in der Begegnung mit jemand anderen. Wir sind ja alles andere auch. Und solange wir den anderen noch als anders erfahren, haben wir eine Sehnsucht nach dem anderen. In dem Moment, wo wir uns im anderen erkennen, in dem Moment löst sich diese Sehnsucht wieder auf. Und Sehnsucht hat wirklich was mit Suchen und Sehnen zu tun. Und das getrennte Bewusstsein ist ständig auf der Suche, sucht ständig nach dem fehlenden Teil, das er aber nie draußen nur in sich finden kann. Gerade in spirituellen Kontexten würde die Gemeinschaft sehr hoch gehalten und das ist auch ein wichtiges Element. Bei mir persönlich hat sich das ziemlich gewandelt, muss ich sagen, dass ich mitbekomme, dass das, was ich mir aus einem Miteinander in Gemeinschaft erhofft habe früher, überhaupt nicht das erfüllen kann, sondern in dem Moment, wo ich eher für mich bin, genau diesen Teil in mir erfüllen kann, ihn leben kann, den ich mir früher gewünscht habe, in einer Gemeinschaft zu erfahren. Und natürlich treibt uns die Einsamkeit in die Gemeinschaft, aber wenn diese Suche aus einem inneren Mangel, einer inneren Sehnsucht, also ich würde Sehnsucht nicht mit Mangel gleichsetzen, aber wenn wir das aus einem inneren Mangel heraus tun, können wir nie Erfüllung finden. Egal wie gut die Gemeinschaft ist, egal wie liebend, wie herzlich die Menschen sind, wenn wir aus einem inneren Mangel in einem Suchenmodus nach außen gehen, werden wir nicht finden können. In dem Moment, wo wir die Fülle in uns generieren, dann nach außen gehen, werden wir sie gespiegelt bekommen. Das heißt, in der Einsamkeit in die Begegnung zu gehen, lässt die Einsamkeit nicht auflösen. Wenn wir die Einsamkeit in uns auflösen, in Begegnung gehen, dann multipliziert sich die Fülle einfach nur. Das heißt, Einsamkeit ist etwas, was wir in uns heilen dürfen und was ich sehe Gemeinschaften im Grunde genommen, um es ein bisschen provokant auszudrücken, wie ein Pflaster für die Einsamkeit. Das tut man drauf, um die Einsamkeit nicht mehr so fühlen zu müssen. Und eine Zeit lang funktioniert es auch, da kann man in sozialen Bezügen sich bewegen, aber das Thema unter der Einsamkeit ist nicht geheilt. Das Pflaster darf wieder abgemacht werden, damit die Wunde heilen kann. So das Bild, was ich innerlich dazu bekomme. Deswegen ist es wichtig, dass wenn man sich in sozialen Bezügen bewegt, dass jeder Einzelne auch seinen Rückzugsraum hat, sich für sich spüren und wahrnehmen kann. Bestimmte Themen, je nachdem, wie du auch energetisch aufgestellt bist, das hat auch was tatsächlich mit ja, Geburtshoroskop-Sachen zu tun, dass manche sich mehr in Gemeinschaft selber kennenlernen können. Andere können sich leichter kennenlernen, wenn sie alleine sind. Also das hängt von vielen Faktoren ab, je nachdem, wie du emotional, energetisch aufgestellt bist.
Ja, danke für die Beschreibung. Ich kann da so mit allem mitgehen, außer mit einer Sache oder mit einem Aspekt, den du genannt hast, und zwar, dass man die Einsamkeit erst in sich selbst lösen soll. Also ich denke da, dass es zum Teil stimmt. Also klar, es ist eh ein innerer Prozess und der passiert nur in einem selbst. Und gleichzeitig habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, dass wenn ich ein Gegenüber habe, zum Beispiel beim ehrlichen Mitteilen, und da ist jemand, dem kann ich mitteilen, ich fühle Einsamkeit, ich fühle Traurigkeit, mein Kopf denkt, da ist der Wunsch nach Kontakt. Ja, und wenn ich das in mir wahrnehme und mitteile, und dann macht es schon für mich einen Unterschied, ob da jetzt jemand im Außen ist, der das hört, und das trägt ja dann auch zur Heilung bei, weil ich werde damit gehört. Das kann ja sein, das wurde auch lang verdrängt, dass ich mich eigentlich total einsam fühle und dass es ein heilsamer Aspekt ist, dass da jetzt ein Gegenüber ist, indem ich das so einfach mitteilen kann, und dann, der muss ja gar nichts machen, sondern einfach, der ist halt nur da und hört das, und das trägt ja dann schon dazu bei, dass da mehr Bewusstheit hinkommt, mehr Präsenz, und dass da auch eine Heilung dann passiert, die vielleicht verstärkt geschehen kann, wenn ich ein Gegenüber habe. Oder was denkst du dazu?
Ja, es ist ein anderer Zugang. Je nachdem, wie du energetisch aufgestellt bist, kann es dienlicher sein, im Gegenüber etwas in dir zu lösen, dann ist der Gegenüber ein Spiegel, aber es geht letztlich immer um den Kontakt zu dir selbst, ob du es in Begegnung oder für dich alleine machst. Einsamkeit hat immer, wenn wir es auf die Grundessenz runter reduzieren, ich bin von mir selbst getrennt. Das ist der Grundtenor jeder Einsamkeit. Wenn ich mit mir selber verbunden bin, kann ich nicht einsam sein. Ich kann nicht einsam sein und vom Gegenüber getrennt sein. Aber sobald ich von mir getrennt bin, bin ich einsam. Egal, ob ich mit anderen oder mit mir bin. Und da erstmal, ich möchte sagen, mit mir selbst wieder Freundschaft zu schließen. In mir selbst anzukommen, mein Leben als mein Zuhause zu betrachten, ne, den Körper wieder ganz zu beleben, zu bewohnen. Das sind die ersten Schritte, und dann können wir diesen Kreis erweitern, andere Menschen mit einbeziehen. Und wenn der andere ein reiner Spiegel ist, einfach nur zuhört, dann kann in dem Prozess des Mitteilens natürlich viel hochkommen, woran wir vielleicht selber nicht rankommen. Also je nachdem ist es einfach ein anderer Zugang.
Ja, danke. Und du sagst dann, man ist nur einsam, wenn man von sich selbst getrennt ist. Und man ist ja nie wirklich getrennt, aber man spürt ja nicht, dass man verbunden ist.
Ja.
Und von sich selbst getrennt, das hat ja dann auch verschiedene Aspekte, weil da ist ja dann, oder es kommt auch die Frage auf, was ist denn das Selbst?
Auch das kann man auf mehreren Ebenen beantworten. Auf der höchsten Ebene ist unser Selbst alles, was ist. Gibt es nichts, was wir nicht sind, könnte man sagen. Auf der Ebene ist es so, dass wenn wir uns von einem in der gesamten Schöpfung abtrennen, wir diesen Schmerz in uns spüren könnten. Das ist die absolute höchste Ebene. Da geht die Reise hin. Das ist aber nicht dort, wo ich vielleicht beginnen würde. Das ist auch dort, wo die meisten Menschen gar nicht stehen. Ich würde wirklich erst einmal schauen, Bin ich mit meinem physischen Körper verbunden? Bin ich mit meinen Emotionen verbunden? Kann ich sehen und erkennen, dass ich meine Gedanken verändern kann? Das heißt, dass ich mit meinen Gedanken verbunden bin. Oder spielt sich da oben einfach nur mental irgendwas ab, wo ich das Gefühl habe, ich habe überhaupt keinen Einfluss? Da würde ich die Selbstwirksamkeit wieder mit ins Spiel bringen, auf der Körperebene, auf der Emotionalebene, auf der Mentalebene. Und von dort kann sich das Gefühl von, okay, ich kann etwas in Bewegung versetzen. Das heißt, ich bin das, ich kann es verändern. Dann kann ich das auch ausdehnen immer mehr, bis ich dann irgendwann erkenne, okay, ich bin im Grunde genommen in allem, was existiert. Das Leben, was in mir lebt, ist das Leben, was in dir lebt, was in allem lebt. Und das ist etwas, da kommt man in dem Moment hin, wenn die Trennungsgrenzen ganz runtergelassen werden. Das ist bei Traumatisierten schwierig, weil sie ja gar nicht gelernt haben, Trennungsgrenzen hochzufahren. Sie ja immer in einem System sind, wo alles durchfliegt und sie gar nicht eine gesunde Ich-Struktur aufgebaut haben. Spiritualität ist im Grunde genommen der Ansatz, diese Ich-Struktur wieder abzubauen. Bei einer Traumatisierung wurde ja gar nicht aufgebaut, weshalb spirituelle Methoden manchmal in genau die gegengesetzte Richtung wirken, als sie eigentlich sollten. Also auch dort zu schauen, wo stehe ich im Bewusstsein, was ist von dort, wo ich stehe, der heilsamste, dienlichste, natürliche Schritt.
Ja, danke, hast du voll schön gesagt. Und das ist auch richtig wichtig. Ich denke, jetzt bei dem Kongress sind viele Menschen dabei, die sich schon mit dem Thema Trauma auseinandersetzen. Und ab einem gewissen Punkt, da ist man dann ja auch so weit geheilt oder die Ich-Struktur ist dann so stark, dass es sich total lohnt, dann sich mit dem Spirituellen auch auseinanderzusetzen. Ich finde, du hast es schön beschrieben mit dem Aufbau, dass es halt erst geht es um den Körper und dann um die Emotionen, dann kommt die Gedankenebene. Und wo fängt denn das Spirituelle an? Also eigentlich, oder du hast auch schon mal gesagt, das ganze Leben ist spirituell. Ich weiß nicht, ich glaube, das warst du. Aber kann man das noch feiner sich da einschulen? Also wo fängt dann für dich der spirituelle Bereich an?
Für mich nimmt sich das so wahr, dass das Weltliche die unteren drei Körper einschließt. Also das Ego erfährt sich im Emotionalkörper, im Mentalkörper und im physischen Körper. Das sind die drei Körper, die für das Ego zugänglich sind. Der Prana-Körper, der Energiekörper und der Lichtkörper sind überhalb der Ober-Ego-Struktur, überhalb der Persönlichkeit. Da sind wir in einem transpersönlichen Bereich. Und da würde ich sagen, dort beginnt die Spiritualität, wenn wir nicht mehr in der Ego-Struktur gefangen sind, wenn wir kein Ich-Konzept mehr haben, sondern uns einfach als grenzenlos weit ausgedehntes Feld erleben. Und im Prana-Körper, im Energiekörper sind diese Energien nicht mehr personalisiert. Es ist nicht so, dass ich sagen würde, das sind jetzt meine Energien im Prana-Körper, sondern alle Energien, die da fließen, sind existenzieller Natur. Sie sind universeller Natur. Und dort beginnt im Grunde genommen das, was wir spirituell bezeichnen könnten. Aber ja, der Verstand möchte gerne Kategorien und Trennungen haben. In meiner Wahrnehmung, alles ist spirituell. Auch der physische Körper ist zutiefst spirituell, weil er ja durchdrungen ist von all diesen Energien.
Ja, könnte man auch sagen, die ganzen Ebenen sind sowieso gleichzeitig da. Und das, was sich unterscheidet, ist die eigene Wahrnehmung, also wo das Bewusstsein gerade verortet ist. Ja.
Ja,
Und
genau.
ja, wahrscheinlich ist es auch wichtig, da keine Wertung reinzulegen.
Ja, aus spirituellen Bezügen heraus gibt es da immer noch diese Hierarchie. Die höheren Körper wären irgendwie höherwertig. Das ist dem überhaupt nicht so. Die höheren Körper haben eine andere Schwingung. Aber es ist so wie im Hochhaus. Die unteren Etagen gehören genauso dazu wie die oberen Etagen. Die unteren Etagen stützen, stabilisieren die oberen Etagen. Wenn es die unteren nicht gäbe, dann könnte es die oberen auch nicht geben. Das ist jetzt in dem Aufbau des multidimensionalen Körpers zum Teil auf gewissen Ebenen so. Ich würde sagen, dass der physische Körper ja aus den höheren Körpern entstanden ist. Wir können auch in den höheren Körpern sein, ohne einen physischen Körper zu haben, aber umgekehrt nicht. Aber es gibt, wenn wir in einer grenzenlos ausgedehnten Wahrnehmung sind, dann gibt es keine Hierarchie mehr. Dann gibt es kein, das ist besser, das ist schlechter, das will ich oder das will ich nicht. Das kommt ja immer aus dem getrennten Bewusstsein, der ein Teil des Lebens abspaltet, es irgendwie höher wertet oder niedriger wertet. Und da bewegen wir uns dann immer in der Getrenntheit und Dualität.
Ja, ich kenne da auch so eine Metapher. Das gibt ja auch den Begriff Spiritual Bypassing. Und in der Metapher des Gebäudes wäre das ja dann, oh, ich habe eigentlich einen Wasserschaden im Keller, bin dann aber die ganze Zeit auf der Terrasse und guck, genieße die Sonne. Und dann wäre es ja schon sinnvoll, auch mal in den Keller zu gehen und sich das mal anzugucken und ja, herauszufinden, ah, wie könnte ich das denn reparieren?
Ja, ganz schönes Bild.
Ja, und jetzt nochmal zum Thema Gemeinschaft. Was denkst du denn, was braucht es für so Schlüsselprinzipien, dass eine Gemeinschaft gelingen kann von mehreren Menschen?
Ich meine, das, was du schon erwähnt hast, dass die Ehrlichkeit, die offene Kommunikation, die Herzkommunikation, dass jeder mit seinem authentischen Sein einfach sein gelassen wird, dass man nicht versucht, aneinander rumzuschrauben, sondern dass jeder in seiner Individualität Raum bekommt. Und ja, im Grunde genommen, man sich auch immer wieder auf die Dinge besinnt, wo der kleinste gemeinsame Nenner ist. Was verbindet uns miteinander? Was bringt uns in ein Boot? Wo ist die gemeinsame Vision? Wo ist die gemeinsame Ausrichtung? Und diese gemeinsame Ausrichtung mit dem Raum der Individualität zu verbinden. Und in den meisten Fällen ist es so in Gemeinschaften, dass sich ja die Gemeinschaft um diejenigen kümmern darf, die noch, ich sag mal so, am weitesten von sich selbst entfernt sind. In dem Moment, wo sie zu sich zurückkommen, stärkt das die gesamte Gemeinschaft auch wieder. Wir leben in einer sehr individualisierten Zeit, in einer sehr schnelllebigen Zeit, wo sehr viel auseinanderbricht. Und wenn da nicht ein gemeinsames Commitment für einen gemeinsamen Weg da ist, wird es in Gemeinschaften sehr schwierig. Einfach weil das Wir-Bewusstsein in dieser Zeit auf diesem Planeten noch nicht so ausgebildet ist wie zum Beispiel früher einmal oder in unserer Zukunft. Und es sind auf jeden Fall sehr kostbare, ich würde sagen, Experimentierräume, um sich selbst zu erfahren in einer Gemeinschaft. Und ja, Schlüssel ist für mich immer die Kommunikation, dass wirklich sich herzöffnend durch das Leben bewegen, sich nicht zu verschließen, sondern in jedem Moment das anzusprechen, was gerade da ist, sich selbst aber auch nicht so wichtig zu nehmen. Also auch dort gibt es viele Aspekte, die mit reinfließen. Und im Grunde genommen sind Gemeinschaften schön, die aus sehr vielen unterschiedlichen Menschen bestehen, die aber dennoch gemeinsam einen Weg gehen.
Hast du schön beschrieben. Und was könnte da zum Beispiel eine gemeinsame Vision sein? Bist du da der Ansicht, dass es dann auch wie so einen göttlichen Plan gibt und dass man dann eine Vision für was Höheres verfolgt? Oder sind das unterschiedliche Visionen? Was denkst du dazu?
Ich meine mal, dass die höhere Version natürlich am meisten zusammenschweißt. Die bringt am meisten zusammen. Die bezieht alle Ebenen des Menschseins mit ein. Natürlich kann man auch in einer Firma eine Gemeinschaft haben. Dort ist es aber nur auf der physischen Projektebene. Dort wird der Emotionalkörper nicht mit einbezogen. Dadurch ist das Gemeinschaftsgefühl nicht so tief, wie wenn es wirklich um etwas Existenzielles, Lebenswichtiges geht. Ich würde schon meinen, dass sowas geistig-göttlich geführt ist, wie man zusammenkommt, in welchen Konstellationen, dass das immer ein stimmiges Zusammenwürfeln ist, wo dann jeder einen Beitrag mit reinbringt, um gemeinsam weitergehen zu können. Ich muss sagen, also ich habe selber noch gar nicht, also es gibt ja Menschen, die über Jahre hinweg in Gemeinschaften leben. Ich habe viele Gemeinschaften probeweise kennengelernt, mich aber auch schnell wieder daraus zurückgezogen. Also ich kann gar nicht so sehr aus Erfahrungen sprechen, was das langzeitliche Zusammenwachsen einer Gemeinschaftsbildung betrifft. Da gibt es sicherlich andere Menschen, die über 10 Jahre in der Gemeinschaft sind, die das Auf und Nieder mitbekommen haben und die aus ihren Erfahrungen da mehr zu sagen haben.
Und so rein in der Theorie, würde für dich eine ideale Gemeinschaft aussehen? Oder machst du dir da gar nicht so die Gedanken drüber, weil es einfach für dich gerade gar nicht dran ist oder es reif ist, in der Gemeinschaft zu leben?
Also ich stelle mir natürlich schon die Frage, wie wir als Mensch eigentlich leben sollten, um glücklich zu sein. Oder was ist zu einem erfüllten Leben als Mensch auf Erden, was da dazugehört? Und ich habe immer wieder auch mal Visionen und Bilder bekommen, wo mein Bewusstsein sich in andere Zeiten versetzt haben, wo ich runde Dorfstrukturen gesehen habe, wo ich gesehen habe, wie wir sehr dicht an der Natur gelebt haben, in Dorfgemeinschaften so von 80, 90 Menschen miteinander, wo es im Grunde genommen eine große Familie war, wo die Kinder nicht von den Eltern oder nur von den Eltern großgezogen wurden, sondern wirklich von der gesamten Gemeinschaft und. Das sind aber alles Bilder, Ideale, die ich als Inspiration bekommen habe aus anderen Zeiten. Die Frage ist, was ist jetzt umsetzbar? Was ist realistisch für die heutige Zeit und vor allem für den Bewusstseinszustand, wo die meisten von uns immer noch drin sind? Und da fängt es dann an zu bröckeln. Da muss man dann Kompromisse machen und schauen, ja, was geht eigentlich? Und ich bin vom Typ her nicht so der Kompromissmensch, ich bin eher so der Radikale. Und wenn mir dann was nicht passt, dann bin ich auch schnell wieder weg. Weil ich dann wirklich schaue, okay, wie geht es dann noch anders? Ne? Man darf wirklich schauen, wo das Herz einem hinruft und so lange dort bleiben, wie man das Gefühl hat, das ist der richtige Ort für mich. Und in dem Moment, wo es einem wieder woanders hinruft, dann auch ganz konsequent zu sein und zu sagen, ich ziehe weiter.
Ja, finde ich voll wichtig, voll schön, dass du das sagst, auf sein Herz zu hören, weil das leitet einen ja auch. Und auch immer noch zu prüfen, ist der Ort gerade für mich noch der richtige? Oder zieht es mich jetzt woanders hin und dann auch dem Herzen so zu folgen?
Ja, genau.
Ja, und denkst du, dass es in Zukunft mehr funktionierende Gemeinschaften geben wird als jetzt? Weil das Bewusstsein, das entwickelt sich ja auch weiter.
Ich sag mal so, wir werden es zwangsläufig irgendwann lernen müssen, wieder miteinander zu leben. Denn das, was wir in der Getrenntheit und der modernen Gesellschaft leben, ist überhaupt gar kein Leben. Das ist wirklich, es ist fast mehr, gleicht fast mehr wie eine Züchtung. Aber so richtig leben, geschweige denn erfülltes Leben, glückliches Leben, ist das, was die meisten Menschen auf dieser Erde führen, nicht. Wir dürfen es früher oder später wieder lernen.
Ja, gibt es noch was, lieber Robin, was du den Zuhörern und Zuschauern zum Abschluss noch mitgeben magst? Gibt es da gerade was, was du teilen möchtest?
Im Grunde genommen möchte ich dafür motivieren, dass jeder sein Original lebt, dass jeder wirklich so wie er ist einen wichtigen Platz im großen Ganzen ausfüllt, auch wenn diese Gesellschaft keinen Platz für dich hat, möglicherweise, hast du dennoch im großen Ganzen gerade dadurch eine wichtige Rolle, eine wichtige Funktion, vielleicht als Spiegel von der aus der Natürlichkeit gefallenen Ordnung auf diesem Planeten. Es ist so kostbar, wenn wir als Originale diesen Planeten wieder verlassen und nicht als eine Kopie, wo wir alle das gleiche Raster übernommen haben, wo wir alle normiert sind, wo wir alle in den gleichen Strukturen und Schubladen stecken. Die ganzen gesellschaftlichen Programme einmal auf Delete, einmal auf Löschen und zu schauen, ich in meiner existenziellen, urreinen Art, was ist das, wofür ich stehen möchte? Was von dem göttlichen Spektrum, von der gesamten Schöpfung möchte ich in diesem Leben inkarnieren und verkörpern? Für welchen Aspekt des Göttlichen möchte ich stehen? Möchte ich in die Welt rausgeben? Diese Fragen wirklich in sich wirken zu lassen, denen auf den Grund zu gehen und dann konsequent danach zu handeln.
Ja, das hört sich sehr, sehr schön an, dass jeder seine Individualität lebt und seinen eigenen Weg geht. Und daraus entsteht ja dann auch ein sehr inspirierendes Bild im Großen. Also wenn wirklich jeder sein Licht lebt und das, wofür er hier auf die Erde gekommen ist, dann verändert sich ja auch das Zusammenleben mit der Zeit.
Ja.
Ja, dann danke ich dir, liebe Robin, dass du dir hier die Zeit genommen hast für das sehr interessante Gespräch. Und auch danke an die Zuhörer und Zuschauer, dass ihr hier mit dabei seid. Und ich wünsche euch noch viel Freude, auch bei den anderen Interviews.
Danke dir.